und Weltfrieden, der Weingedanken-Podcast mit Lars Fischer. Hallo Lars, grüß dich. Und meiner Wenigkeit, ich freue mich, dass wir uns wieder zusammenfinden und über Weingedanken uns austauschen können. Wie wir schon erwähnt haben, begleiten, unterstützt von
Gerold Steiner. Und das sagen wir hier ebenso offen wie auch gerne, denn wir wollen ja hier nichts reinmogeln. So wie das übrigens jetzt mal beim Sport in der ARD mal wieder, das ist ja eine schöne Tradition, möchte man ja beinahe sagen, mal wieder so war, wo da so ein Sportexperte irgendwie eine Uhr die ganze Zeit in die Kamera gehalten hat und dann in der Halbzeitpause, also ein Fußballexperte, dann auch noch drüber getwittert hat. Also Namen möchte ich jetzt nicht nennen, aber uns, Gott sei Dank, kann das nicht passieren, denn wir beide haben weder einen Twitter-Account, also ich zumindest nicht.
Und, ich pflege meinen nicht.
Ja, und wir haben auch keine Kamera, denn wir sitzen vor einem Mikrofon, du in Dresden und ich in Hamburg. Und da kann man mal sehen, dass das Internet eben auch Ost und West verbindet. Ja, schimpfen wir mal alle über das Internet, aber das ist auch eine tolle Sache, dass Ost und West hier zusammenrücken. Wobei ich trotzdem so ein bisschen Fan des Anfassens und des Zusammenseins bin. Klar, es ist cool, heutzutage Podcast wird so produziert, ne? Also ist nicht mehr so wie Radio früher, so mit Studio und so. Nee, irgendwer sitzt irgendwo und dann schaltet man sich zusammen. Aber ich bin schon jemand, ich drücke auch gern und fasse ja auch gern an.
Total.
Also mir fehlt das.
Also das Greifbare ist wirklich eine, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Und gerade die letzten 2 Jahre haben uns ja gezeigt, wie unglaublich wichtig das ist und wie sehr wir das auch brauchen. Also dass jede Art von Zoom-Meeting oder, keine Ahnung, Team-Call bei Weitem nicht diese Endergebnisse dann irgendwo erzielen, als wenn man etwas greifen kann. Und dann oder das geht mir eben ganz, ganz oft so, dass wenn ich irgendwo in einem Land bin, irgendwo zugegen bin, und unser Thema ist ja oftmals Wein, die Weine ganz anders verstehe. Also wenn ich in einem Weingarten bin und die Einzigartigkeit dieses Weingartens richtig erleben kann und den Wein danach trinke, dann verstehe ich den Wein auf einer ganz anderen Ebene und in einer ganz anderen Form. Geht dir das auch so? Ich meine, du fährst viel umher, das haben wir jetzt schon oft zitiert. Aber jedes Mal, finde ich, wenn du wiederkommst, dann bist du von den gerade erlebten Wein doch mal ganz anders begeistert und weißt immer, Geschichten darüber zu erzählen.
Ja, du musst Geschichten erzählen, natürlich auch mein Kerngeschäft, aber ja, dieses Haptische ist so eine Sache. Ich beobachte das ja auch bei dir mit viel Interesse, diese Online-Degustationen, Verkostungsgeschichten. Also, wie funktioniert, oder wie ist denn das? Ich meine, klar, alle haben dann eben eine Kiste zu Hause und man kann dann eben über Zoom oder sonst was darüber miteinander reden, aber ist es nicht was völlig anderes, wenn die Menschen, ich sag mal, bei dir im Laden sind oder irgendwie neben dir und du dann wirklich viel stärker beobachten kannst und viel genauer, wie die wirklich auf die Weine reagieren?
Zum einen finde ich es persönlich unglaublich stressig, wenn du mit einmal 30 Probanden vor dir hast auf einem Bildschirm, die alle dann versuchst, auch irgendwo einzufangen, zu begeistern. Es ist auch wesentlich energieaufwendiger. Man muss, ich glaube, das ist ja so ein Phänomen letztlich auch bei, jetzt will ich nicht sagen euch Schauspielern, weil du bist ja kein Schauspieler, aber bei deinem Metier, dass die Leute, wenn man Schauspieler im wahren Leben irgendwo gegenübersteht, die mit denen redet, die wirken immer so überbordend in allem, was sie tun, wie sie agieren, also wie sie sich geben, wenn man sie gefiltert durch die Mattscheibe, durch die Bühne, immer noch anders wahrnimmt. Und so ist es dann eben auch bei diesen Zoom-Tastings. Man muss von allem mehr geben, man muss lauter sein, man muss mehr schreien, man muss am besten bunter gekleidet sein, um eben nochmal in die Wohnzimmer der anderen dringen zu können. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Art, weil ich eigentlich versuche, gar nicht so laut zu sein. Also es liegt mir irgendwie nicht so. Aber so für solche Proben ist es enorm anstrengend. Also ich mag es auch, das habe ich ja auch schon vielfach zitiert, nicht so sehr. Ich mag es lieber, mich auf den Gegenüber einzulassen, den hier in der Bar zu bewirtschaften, zu begleiten, den seinen Rhythmus anzunehmen, seinen Turnus zu folgen, das kannst du bei Zoom-Tastings eigentlich nicht. Also mag da auch eher das Anfassen und das das Zugegensein.
Ich finde das auch super. Also meinem Kollegen, dem Wolfgang Lippert, der ist ja auch ein gerne Weintrinker und Moderator, und dem wurde immer mal vorgeworfen, vor allem zu seiner Wetten-Das-Zeit, er hätte zu viel angefasst. Aber ich mag das.
Tommy Gottschalk hat da auch nicht gerade wenig angefasst.
Nee, der ist auch mal so ein Untoucher gewesen. Aber ist auch, sind sich da ja heute alle treu. So, jetzt, bevor sich unser Beschwerdedepartement irgendwie noch gestresst fühlt, weil zu viele Zuschriften kommen. Was wollen wir heute eigentlich erzählen? Wir wollen uns...
Ein Thema, was mich tagtäglich begleitet, wo ich versuche natürlich auch so nicht zu missionieren, sondern zu überzeugen, ist Wein lernen. Weil wir in unserer Weinbar, und das finde ich so unglaublich faszinierend, haben sowohl die Weinnovizen, also die das erste Mal wahrscheinlich Kontakt überhaupt mit Wein haben und ihre normale Trinkerkarriere eigentlich erst beginnen, bis zu den totalen Freaks, die, glaube ich, schon alle Chateaus rauf und runter und schräg mal quer probiert haben. Und den einen zum anderen zu führen, alle miteinander zu verbinden, sich selber auf die Einzelnen mal einzustimmen, ist für mich eigentlich das, was meinen Beruf so spannend macht. Aber viele, die sich am Anfang befinden des Weinlernens, fragen sich, wann weiß ich eigentlich viel über Wein? Wann bin ich Weinkenner? Wann bin ich Weinwisser? Hältst du dich selber für einen Weinwisser?
Um Gottes Willen, also ich würde jetzt dieses ewig Bemühte, ich weiß, dass ich nichts weiß, also ich weiß genug über Wein, um tatsächlich zu wissen, dass es noch so unendlich viel mehr zu wissen gibt, was mich halt auch, ja, also selber wahnsinnig reizt und interessiert, und ich in meiner Reisen auch wirklich immer versuche, in irgendeiner Art und Weise so ein Weingut damit reinzubasteln, dass ich dann berufsbedingt besuchen muss. Und das dann immer ganz toll ist, und dieses, wenn man eben dann doch so wenigstens ein bisschen was weiß, das mit den Winzern immer ganz toll ist, weil die immer auch dann irgendwie so ein bisschen dankbar sind, dass sich jemand ernsthaft für irgendwas interessiert und nicht nur irgendwie so blablablub, und dann geht dann bei denen das Herz auf, und dann geht auch der Weinkeller auf, dann gehen auch die Türen auf, die sonst meistens zubleiben und so. Das ist immer eine ganz tolle Angelegenheit. Und
das Schöne dabei ist aber, dass du nicht verbissen bist, dass du eben kein besser Wisser, kein besser Schisser bist, zumindest beim Wein.
Zumindest
beim Wein, genau. Du hast es unterschwellig mitbekommen, danke. Und das ist, glaube ich, das, was man sich eigentlich immer bewahren sollte, die Freude daran. Und ich finde, es gibt auch eine, wie kann man das bezeichnen? Hilf mir mal, du bist doch wortmäßig ganz gut aufgestellt. Ein Lebensweg, ein Weinweg, ein Entwicklungsweg, von wo man anfängt, bis wohin man dann irgendwann kommen sollte. Also eine
die persönliche Weingenese.
Also sozusagen, genau. Also wenn ich etwas empfehle, oft kommen ja Leute zu mir und sagen, ich möchte mich gerne mit Wein beschäftigen, wie fange ich am besten an, wäre für mich der absolute Einstieg, sich über die Rebsorten zu definieren. Also wenn ich kannst du es nachvollziehen? Also dass man in der Tat erstmal anfängt, einen Riesling zu verstehen, dass man versucht, einen Sauvignon Blanc zu verstehen, dass man versucht, einen Cabernet Sauvignon zu verstehen.
Wobei wir haben es schon mal also gemacht mit meinem oder mit unserem Kameramann, der ja auch Lars heißt, und der ja uns auf diversen Reisen begleitet hat. Und da war das ja auch so, dass er sagte, Mensch, ich habe Bock davon mehr zu verstehen. Und dann haben wir, lustigerweise haben wir tatsächlich auch mit Riesling angefangen. Und dann haben wir auch immer wieder, und der ist inzwischen da echt gut, ja, versucht, kannst du bei dem und dem Wein, was schätzt du, welche Rebsorte das ist? Und das war wirklich, also nach vielem Probieren, was natürlich dazu gehört, hatten wir schnell Erfolge. Aber jetzt mal abgesehen von Rebsorten, die es zu probieren gilt, und dann sage ich jetzt mal, ist die oberste Bürgerpflicht des Weinneugierigen, ist Trinken. Aber
gibt's Trinken denn, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Es ist essentiell. Also,
ja. Aber gibt's denn, um eine Sache zu verstehen, braucht man ja eine gewisse Erfahrung. Und diese Erfahrung kommt ja letztlich durchs bewusste Trinken und durchs
sich wie schon Spielberg oder Lucas gesagt hat, als er gefragt wurde, wie wird man denn ein toller Regisseur? Und sagt er, man guckt viele Filme am besten.
So fängt man zumindest schon mal an. Auch. Also ich hatte mal eine Veranstaltung mit Ziereisen und der sagte eben, um eine gewisse Weinerfahrung zu haben und dich als wirklich Weinkenner zu bezeichnen, musst du mindestens ein Baugrundstück versaufen. Und das war zu den Zeiten, als Baugrundstücke auch nicht wirklich günstig waren.
Also da bin ich so auf dem Niveau der Elfi oder sowas. Ja. Aber jetzt mal, Butter bei den Fische. Okay, also trinken, klar, probieren, die gesunde Neugier und der Spaß am Geschmack, das ist schon mal so die Basis. Aber gibt es denn jetzt so eine Art, ich sage jetzt mal Handwerkszeug, gibt es denn so, welche Bücher muss man denn lesen oder gibt es Filme, die man gesehen haben muss und einen Doku oder welche, gibt es denn so Weine, die man getrunken haben muss?
Alles und durchaus. Man sollte sich aber vielleicht am Anfang, wenn man anfängt, sich ernsthaft mit dem Thema Wein zu beschäftigen, dann sollte man zwei Dinge nicht vergessen. Man sollte sich die stetige Faszination erhalten und man sollte sich darüber im Klaren werden, wenn ich das gezielt machen möchte, was möchte ich erreichen? Möchte ich wirklich Weinwisser werden oder möchte ich einfach nur das, was ich trinke, anders verstehen? Und wenn ich Weinwisser werden möchte, dann würde ich mir in der Tat, um mich nicht zu verzetteln und auch nicht zu viel Geld auszugeben, einen Entwicklungsweg hinlegen und den abarbeiten, auch turnusmäßig abarbeiten, auch einfach sagen, pro Monat trinke ich so und so viel Flaschen, das kann auch gerne im vierstelligen Bereich sein, um dann irgendwann da auch hinzukommen, wo ich hinkommen möchte. Wenn ich einfach nur Wein verstehen möchte, dann kann ich mir gewisse Benchmark-Ebenen suchen. Also, dass ich zum Beispiel Chianti kennenlernen möchte und kaufe mir 3 Chianti, versuche das, kaufe mir vielleicht noch eine Conta-Flasche von einem anderen Sangiovese oder von einem anderen Wein aus der Toskana oder aus dem Piemont und lese dazu und euphorisiere mich und begeistere mich oder schaue verschiedene YouTube-Videos. Also, es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten. Wenn ich Wein wissen möchte, gibt es verschiedene Bücher. Das ist eins der größten der Weinwelt ist der Oxford Company und, of Wine von Janice Robinson. Das ist so das Weinlexikon schlechthin. Eins der einfachsten und hilfreichsten ist die kleine Weinschule von Jens Priewe, einen der Klassiker schlechthin. Dazwischen gibt es eine riesen Buchlandschaft.
Total.
Die man aufschlagen kann, die einen total auch begeistern können. Aber das sind für mich so das eine für totale Freaks und das andere eben für komplette Anfänger, um sich zu begeistern. Aber für einen selber ist das Wichtigste, erstmal diesen Weg zu gehen, erstmal die verschiedenen Rebsorten zu kennen und dann zu verstehen, warum die eine Rebsorte jetzt, nehmen wir Riesling ruhig, warum die an der Mosel anders schmeckt als im österreichischen Kammtal. Und wenn man das irgendwo herleiten kann, wenn man das irgendwo verstehen kann, wenn man das irgendwo fundieren kann, dann lernt man auch Wein verstehen. Und dann, dann macht Wein nochmal anders Spaß, wenn man so in die Tiefe schaut.
Aber jetzt mal zu dem nützlichen Wissen. Da könnten wir doch jetzt mit unserer Rubrik Thekenwissen um die Ecke biegen und sagen, es gibt ein paar Dinge, mit denen kann man auch auftrumpfen. Silvi, hast du einen? Los, komm. Du bist doch der Oberhauskenner. Was hast du, was kann man über Wein vorsichtig und unerwartet im abendlichen Gespräch einflechten und ist damit der totale Auskenner?
Wenn man zum Beispiel sich Ziele setzt im Leben und zumindest sagt, ich möchte in den nächsten 10 Jahren zumindest ein Zehntel der deutschen Weinbaubetriebe probiert haben. Was schätzt du, wie viele Weinbaubetriebe gibt es in Deutschland?
1500.
In der Welt gibt es 1,5 Millionen. In der gesamten Welt gibt es 1,5 Millionen. Also Deutschland macht einen Großteil der Weinweltproduktion aus. Nicht so gravierend wie eben die Riesen. Länder wie Italien, Frankreich, Spanien, Argentinien, aber es gibt einige. Also, 1500 ist ein bisschen jämmerlich.
Ist jämmerlich, 15.000.
11.500 Betriebe gibt es in Deutschland, also deine 1500, damit hättest du 10%, du hast Ziele. Ran.
Okay, da habe ich ja wirklich was vor. Aber sind denn alle davon, also sag ich mal, ordentlich organisiert zum VDP oder ist das, zählt das jetzt alle?
Jeder ist in seiner Form organisiert. Also der gute Weinbaubetrieb ist in der Regel schlecht organisiert, weil er mehr oder weniger aus der Intuition herauslebt oder weil es natürlich Leute sind, die das nicht aus dem organisatorischen, sondern aus dem leidenschaftlichen herausmachen. Man muss nach wie vor sagen, dass in diesem hohen Qualitätsweinbau es nach wie vor, und das kann man auch gern weltweit betrachten, nur 5% sind. Also die Weine, die du trinkst, das sind 5% der Betriebe, der erzeugten Weine, die es egal in welchem Land gibt. Dann nehmen sich viele Länder eigentlich gar nicht so die Unterscheidung.
Okay.
Wenn das deine Frage war.
Ja, war's.
Hast du eigentlich auch Thekenwissen? Also kannst du irgendwie mit Wissen glänzen?
Nee, also ich finde, ist ja auch deine Aufgabe. Ich bin ja hier nur die Plaudertasche und du bist ja der mit dem belastbaren Weinwissen. Und ich möchte mich da gar nicht
auftrinken. Belastbares Weinwissen, also apropos belastbares Weinwissen, ich finde es manchmal auch nicht so gut, wenn man zu viel über Wein weiß, beziehungsweise finde ich es immens wichtig, wenn man anfängt, sich mit Wein zu beschäftigen. A, dass man nicht klugscheißt, B, dass man sich selber nicht zu sehr gedanklich verbaut. Also das ist ja der große Vorteil von Lars, dass er noch kindlich trinkt. Also dass, wenn er Wein trinkt, versucht Erinnerungen hervorzurufen, diese Erinnerungen in Worte zu kleiden und zu sagen, hey, das war doch damals so, das müsste der sein. Und das verlernt man. Also es ist so, wenn man in die Oper geht, man weiß über Dirigenten, man weiß über Komponisten, man weiß über Opernhäuser, dann verkopft man und dann fängt man an, irgendwann nicht mehr die Musik zu hören, sondern die Fehler zu hören.
Wobei ich auf der anderen Seite finde ich Oper tatsächlich ein gutes Beispiel, aber dafür, dass du gehst in den Don Giovanni oder weiß der Kuckuck was, ja, also du trinkst einen Riesling, aber das ist so derart vom Macher abhängig. Also du kannst da, oder nimm Rheingold, ja. Rheingold ist, keine Ahnung, ist, wenn es am Stück gespielt wird, 2 Stunden 20 lang oder so. Und wenn du halt einen Dirigenten hast, der voller Energie ist oder, keine Ahnung, der schnell nach Hause will, der ist eben in 2 Stunden 10 fertig, ja. Und der rammelt dann da irgendwie durch die Oper und durch den Kollegen Wagner. Also ich finde, das ist so, du hast die Rebsorte und dann, aber da spielen so viele Faktoren rein, dass das ist überhaupt nicht, also das ist nicht, also Rheingold, Don Giovanni, weiß der Kuckuck was, es ist nicht immer das, wonach es aussieht, sondern es hängt wahnsinnig viel eben vom Winzer oder von allen anderen anderen Dingen ab. Also ich, deshalb finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, wenn du im Restaurant bist, das hätte gern Riesling. Das ist,
Um bei deiner Oper zu bleiben, das, was ich damit sagen möchte, ist, dass du es aber total verlernst und nicht mehr kannst, dich einfach rein aus deinem eigenen Gefühl, deinen eigenen Emotionen, vielleicht auch deinen eigenen Erinnerungen in der Musik fallen zu lassen. Weil du dich darüber ärgerst, dass der jetzt so in diesem Schweinsgalopp durch die Oper rammelt. Vielleicht auch, weil du es im Vorfeld weißt, sondern, also es ist, wenn du zu sehr mit Wissen arbeitest, dann versuchst du auch deine Raster abzuarbeiten. Ist der so? Ist das richtig? Wenn jetzt irgendeiner Musiker, der Sänger einen Fehler macht, dann störst du dich dermaßen daran. Also sprich, wenn der Riesling eben nicht klar, sondern mit Böxer produziert wurde, dann stört dich das dermaßen an, statt das als Spielart der Natur zu nehmen und dich darin fallen zu lassen. Also man sollte immer so seine eigene Natürlichkeit erhalten und einfach auch differenzieren können zwischen jetzt bewerte ich, jetzt sehe ich das kritisch, oder jetzt genieße ich, jetzt lasse ich mal mich darin fallen. Und das können manche auch im hochprofessionellen Trinkalter nicht, dass sie einfach sagen, ich kann mich in der Situation fallen lassen, sondern dann fangen sie an, mit dem Wissen, was sie haben, mit der Erfahrung, die sie haben, einfach nur Raste abzuarbeiten und sind so richtig verbohrt. Das, weißt du, sind diese verknisterten Weintrinker, die dann irgendwann sich hinstellen und sagen, ja, bringt er das wirklich, ist er das wirklich? Und die ganze Flasche durch. Eigentlich nur den Wein bewerten und nicht den Wein genießen.
Vielleicht ist das aber auch eine sehr deutsche Eigenschaft, ne? Das ist immer irgendwie, also wenn ich jetzt so in der Weltgeschichte rumreise, ist der Deutsche schon irgendwie, ja, neigt dann zum sehr kriegsgnaddeligen. Naja, das hat er früher auch besser gemacht. Ja, also da habe ich das Gefühl, dass so ein Grieche ist da froh, dass das Glas voll ist und dann war es das schon. Oder täusche ich mich da?
Ist das so? Weiß ich nicht. Das habe ich in Amerika auch nicht anders, also dieses Bewerten auch nicht anders kennengelernt. Das kenne ich von den Briten auch nicht anders, von den Schweizern, von Österreichern, von, also es sind vielleicht so die sorglosen Völker, die Aber da sind es dann eben auch die Einfachweintrinker, die irgendwo im Marktplatz mit
ihrem Becher sitzen und den Wein trinken. Ich rede gar nicht von dem Sommelier, sondern von dem, ich sag mal, ambitionierten Gerne-Trinker. Also der gerne Wein trinkt, der jetzt aber auch nicht doof sterben will, sondern schon auch nachfragt, was ist das, warum, was ist da der Unterschied, aber jetzt sich auch nicht zu viele Gedanken machen muss.
Ich finde, das ist, findest du die Weintrinker in Deutschland doof?
Nein, aber der hier in Deutschland habe ich immer so das Gefühl, dass der ambitionierte Weintrinker vor allen Dingen so ein Meister im Schlechtmachen ist. Ja, also da ist nicht dieses trotzdem Fröhliche mit dabei, sondern da geht's, es ist eher ein, aber vielleicht ist es auch eine sehr deutsche Eigenschaft.
Wollte ich gerade sagen, das steht uns ja im Allgemeinen, also
steht uns die so eine unserer Kerneigenschaften
gut ins Gesicht. Jahr. Wenn ich nicht mecker, ist es gut.
Na, dann hast du natürlich wieder auch wieder recht. Ne? Das erkenne ich ja durchaus mich selber manchmal.
Ja, ich auch. Ich wollte darauf anspielen.
Aber immer diese subtile Kritik, ja, die ist es.
Nein! Aber nein, gar nicht. Das ist die objektive Betrachtung.
Jetzt aber mal
egal.
Zurück zum Weinlernen. Also, ich finde aber trotzdem, dass es so mit, also auch gerade, wenn man mal auf die Medienlandschaft guckt, ohne jetzt unseren Podcast da irgendwie über Gebühr loben zu wollen, aber so richtig viel Profundes, Unterhaltsames und dieser mit dem Mix auch wirklich was zu lernen, gibt's nicht so recht, habe ich das Gefühl.
Bedauerlicherweise nicht. Also es gibt ja so gerade im Sozialmedienbereich eigentlich auch relativ wenig Ebenen, wo man sagt, man kann sich wirklich weiterbilden. Es gibt im Fernsehen, dein Metier, Fernsehen, es gibt keine oder kaum Weinfilme.
Nein, es ist ganz, ganz furchtbar.
Weindokus, es ist eine solche Ebene, die man so emotional bespielen kann, aber man kann es eben,
also was ist im keine, Fernsehen immer mal wieder gibt, was es im Fernsehen immer mal wieder gibt, sind diese, ist dann eben manchmal dann eben zu technisch oder eben zu philosophisch. Dann hast du immer so dieses, ich meine, dieses allgemeine Getöse zur Weinlese, also so diese einminütige Nachricht, ja, jetzt hier gab es die Weinlese und es wurden dieses Jahr, keine Ahnung, 2 Tonnen mehr geerntet. Oder aber du hast halt diese Marktanalyse, irgendwie, ja, schmeckt man den Unterschied zwischen billigem und teurem Wein, na, und oh Wunder, ja, man schmeckt ihn. Oder dann kommt, was ich auch ganz furchtbar finde, ist an Altbackenheit kaum zu überbieten, ist so, was so SWR und HR mal wieder machen, dass da irgendein Moderator, der irgendwie beschäftigt werden muss, dann das schöne Land stolpert, dann zufällig einen Winzer trifft und da
unter dem Schlagersänger steht.
Ja, das, zufällig ist da auch ein Schlagersänger und dann wird dann nochmal irgend so ein Ding da rausgekrempelt. Das ist schon schwierig und das vermittelt auch immer teilweise, glaube ich, immer noch, also der Wein wird ja rund um die Welt durchaus immer hipper. Ja, also das Trinken ist en vogue, es geht weg von Bier und Schnaps. Und in unserer Medienlandschaft wird immer noch so, es ist immer so noch so ein leicht angestaubtes Image beim Wein. Das finde ich ein bisschen schade. Da ist man ja schon dankbar über sowas wie also über den Podcast im Allgemeinen und selbst sowas wie
der in Deutschland Fiete aber Gastro, auch sehr eingeschränkt ist.
Wie Fiete Gastro mit dem Melzer. Da muss man gestehen, okay, das ist ja, da geht's auch, am Ende ist es immer nur so eine Art Backstage-Bericht von des Melzers Fernsehauftritte. Aber da ist es zumindest immer mal wieder so, einfach aufgrund der Gäste, die dann eben da sind, dass dann eben nebenbei wirklich interessantes Wissen vermittelt wird. Also insofern.
Aber nicht um Wein. Also da ist eben
auch Weinwissen relativ. Schon, aber
ja.
Aber besser als nichts, sage ich jetzt mal.
Ja, stimmt schon. Aber im Vergleich zu englischsprachigen, keine Ahnung, zur Podcast-Landschaft, zur YouTube-Landschaft. Und selbst da ist es schwierig, also im Vergleich zu anderen Ebenen. Was braucht man, um den Wein und teilweise eben um großen Wein zu finden? Aber es hilft, und da sagst du ja immer so schön, es hilft Wirtschaften, sich einfach über die verschiedenen YouTube-Kanäle zu informieren und man kriegt, also ich denke an meine erste Zeit. Aber
was sind denn die verschiedenen? Ich habe ja vorhin schon mal gefragt, da hast du auch nur so gesagt, so, ja, auf YouTube-Kanälen, also welche muss man denn da gesehen haben? Oder wer ist denn YouTuber der Weinwelt?
Ich finde, es gibt nicht den YouTuber der Weinwelt. Es gibt manche, die es schaffen, mit sehr viel Emotionen zu arbeiten, wie eben oft zitiert Hendrik Thoma mit seinem Wein Unlimited. Es gibt auch welche, die das versuchen auf einer relativ greifbaren und auch technischen Ebene, wie eben die Webweinschule zum Beispiel, zu vermitteln. Also es gibt verschiedene Sachen, aber es gibt nicht dieses Ultimative, wo man sagt, wenn man das kann, dann hat man alle Weinkurse besucht. Und das finde ich, es ist mir so ein bisschen Fleckenteppich-Hascherei dann irgendwo, dass man versucht, sich das selber zusammenzustückeln. Und dann, finde ich, ist es gut, sich ein Thema zu suchen, wie am Anfang gesagt, wie zum Beispiel Rebsorten, wie zum Beispiel darüber hinaus verschiedene Gebiete, dann spezialisiert verschiedene Winzer und sich selber seine Themenbereiche dann auf YouTube oder wo auch immer, gerne auch im englischsprachigen Bereich, zusammenzusuchen. Das Wichtigste neben dessen, dass man viel trinken oder viel probieren sollte, dass man versucht, einen Fahrplan zu haben. Und da sind wir in Deutschland absolut privilegiert, sind Winzerbesucher. Das machst du ja auch sehr gerne und hast du ja auch des Öfteren schon praktizieren dürfen. Aber wir haben, glaube ich, in Deutschland eine so Offenherzigkeit seitens der Winzer, Wein, Weinwissen, Weinerfahrung zu transportieren, wie kein anderes Land auf der Welt. Also man kann woanders auch Weingüter besuchen, aber es wird immens teuer. Wenn du in Amerika, wenn du in Kalifornien zu den Weingütern reist, musst du überall für Tastings, für Weingutsführung und so weiter bezahlen. Hier in Deutschland ist es eine schöne Geste, wenn du 12 Flaschen mitnimmst.
Ja, das stimmt. Das, ja.
Und wenn man das vor der Tür liegen lässt, ist das schade. Also fast jeder wohnt nahe einer Weinbauregion. Also kaum jemand fährt mehr als 150 oder 200 Kilometer zur nächsten Weinbauregion. Die Extreme wie Hamburg eben mal außen vor gelassen. Wir müssen ein bisschen mehr fahren, aber ihr könnt das vielleicht mit einem Kurzurlaub verbinden. Aber einfach mal ein Wochenende in einer Weinbauregion verbringen. Ja, genau. Perspektivisch. Ja, ihr könnt ja bei euch dort, ihr habt doch auch einen Weinberg.
In Hamburg gibt es Weinberge, auf Sylt unten. Wird das probiert. Ja, genau. Ja, es gibt da diverse.
Ja. Aber jedenfalls, was ich sagen möchte, einfach einen Kurztrip in eine Weinbauregion, sich dort euphorisieren lassen, Winzer besuchen, fragen, wie du es immer so gerne tust, mit denen reden, dort in eine Wirtschaft einkehren, sich mit Leuten austauschen. Es gibt kaum was Schöneres. Und dann macht Weinlernen Spaß, wenn es haptisch wird, wenn es greifbar wird, wenn es spannend, wenn es interessant wird.
Okay. Die Essenz ist ein Mix aus YouTube-Videos, so 2-3 Standardwerken, dem Grundwillen des Trinkens und sich anfänglich auf Rebsorten zu konzentrieren. Und eben ganz zur Not dann doch nach Geisenheim gehen und nochmal 4 Jahre studieren.
Nein, ich glaube nicht. Und dann später versuchen sich eben auch die wirklich bekannten und renommierten Weine der Welt zuzuführen, beziehungsweise die kennenzulernen. Also, dass man versteht, was ein Chianti ist, dass man versteht, was ein Burgunder ist, dass man versteht, was ein Bordeaux ist, was ein Barolo ist, was eine Riesling-Auslese ist. Also, dass man versucht, dann eben so das Dach der Weinwelt kennenzulernen und verstehen zu lernen.
Dann lass uns doch einfach unsere Rubrik Ich packe meinen Koffer und nehme einen Wein mit auf eine ferne Insel heute mal dafür nutzen, dass jeder einen Wein einpackt, den er für wahnsinnig exemplarisch hält. Mhm. Also, ich würde mitnehmen, auch im Hinblick auf eine Folge, die wir demnächst besprechen werden, oder ein Thema, das wir demnächst besprechen werden, nämlich alte und neue Weinwelt. Ich würde mich tatsächlich für die neue Welt entscheiden, und zwar für einen Sauvignon Blanc. Und ich würde mitnehmen den Cloudy Bay. Einfach, weil er war für mich wahnsinnig exemplarisch eben für diese neue Welt steht, eben für diesen neuen, modernen, en vogue geratenen Sauvignon Blanc, und er exemplarisch für den Sauvignon Blanc aus der neuen Welt steht, zumindest mal für mich, und weil er auch exemplarisch dafür steht, was PR, ich will nicht sagen ausrichten oder anrichten kann, aber was PR bewirken kann. Jetzt du.
Ich würde das zumindest mal für dich unterstreichen würde mir eine eigene Flasche mitnehmen. Aber eine Flasche, die uns beide verbindet mit dem Ansinnen, dass du neidisch zu mir rüberblickst. Und zwar einen von mir sehr geschätzten Champagner und von dir auch sehr geschätzten Champagner Agrapa. Winzer, den ich extrem wertschätze, der sehr visionär durch die Champagnerlandschaft geht und da sein eigentlich einen seiner einfachsten Produkte, den Terroir, als Extrapult. Das ist für mich so pure Champagner-Leidenschaft. Also man hat so das Gefühl, wenn man den trinkt, als hätte man so dieses halbe Kalkplateau auf der Zunge, als hätte man geschmacklose Zahnpasta, die man irgendwie trinken würde oder ein halbes Korallenriff. Das ist für mich so die Essenz der Champagne, wo ich wahnsinnig viel Freude immer und immer wieder habe. Und da ist einer der Champagner, der auch so mein Lebens-, mein Weintrinkerweg so ein wenig begleitet. Also von mir, ich werfe aus der Entfernung eine Flasche Champagner in den Koffer.
Finde ich ziemlich gut ausgerüstet. Auf den Ausflug freue ich mich. Vielleicht müssten wir, also das können wir auch in naher Zukunft machen und es muss auch keine einsame Insel sein. Wir sollten erwägen, vielleicht nehme ich einfach ein Bötchen und fahre mal die Elbe hoch zu dir und dann machen wir das. Für heute haben wir genug über Wein gelernt oder was bleibt noch über?
Wenn die Essenz übrig bleibt, dass man nie aufhört zu lernen, dass man immer genau dort richtig ist, wo man ist. Also es gibt keinen Anfang, es gibt kein Ziel. Anfang ist, wenn ich anfange, Wein zu trinken. Ziel ist irgendwann, dass man realisiert, dass man gerne den Anfang nochmal hätte. Also man sich zwar nicht im Kreis dreht, aber immer genau dort ist, wo man ist, genau richtig ist. Und es nicht zu verbissen sehen sollte. Also es gibt kein Muss, es gibt kein, das muss ich kennen, das muss ich trinken. Sondern einfach die stetige Offenheit, die Freude am Wein, die Freude am Weinmoment. Wenn man sich das erhalten kann, dann ist man absolut perfekt.
Und wenn sich unsere Zuhörer auch immer noch der Freude bewusst sind, wie toll Wein und Weltfrieden ist und uns weiterhören, finde ich das auch großartig. In diesem Sinne sage ich...
Und gerne empfehlen und gerne bewerten und gerne kommentieren und gerne bei uns bleiben.
In diesem Sinne, lieber Silvio, auf Wiederhören.
Prost!